Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Rabe Info und zu einer weiteren Folge von Trump Watch. 16 Monate ist es her, seit Donald Trump den Thron bestiegen hat und als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika waltet. Was passiert eigentlich hinter den Kulissen des Theaters, über das die Medien weltweit ausführlich berichten? Diese Frage beantworten wir auch diesen Monat gerne. Und wir schauen uns an, wie gezielte Tabubrüche der neuen Rechte geholfen haben, mächtiger zu werden. Nicht nur in den USA. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Katrin Hiss.
In der Nacht auf Montag ist ein Automobilist am Thunersee in der Nähe der Beatenbucht einem Bären begegnet. Dieser rannte vor seinem Auto her. Der Fahrer konnte die Begegnung auf Kamera festhalten. Das Video ist auf der Webseite der Berner Zeitung aufgeschaltet. Der Berner Jagdinspektor Niklaus Blatter sagt gegenüber 20 Minuten, dass es sich womöglich um den Bären M29 handelt, welcher bereits vor rund einem Jahr in der Gegend gesichtet worden sei. Pfarrer Ernst Sieber ist am Wochenende im Alter von 91 Jahren verstorben. Sieber war bekannt dafür, sich für Obdachlose und Drogenabhängige einzusetzen. Er gründete in Zürich verschiedene Anlaufstellen und Unterkünfte. Die bekannteste ist wohl sein Fußbus, ein umgebauter Lastwagen, welcher über 40 Schlafplätze verfügt. Wie seine Familie mitteilt, sei Ernst Sieber am Samstag friedlich eingeschlafen. In Berlin wurden am Sonntag 9 Häuser besetzt, um ein Zeichen zu setzen gegen Wohnungsnot, steigende Mieten und der daraus folgenden Verdrängung. Einige der Häuser wurden kurz darauf wieder verlassen. Ein besetztes Haus im Stadtteil Neukölln wurde von der Polizei geräumt. Gegen 56 Personen wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Die BesetzerInnen kündigten bereits weitere Proteste an. Die Mieten in Berlin steigen seit Jahren markant an. Laut einer Studie im Auftrag der Regierung, zum Beispiel im Stadtteil Kreuzberg, um 74% in den letzten 5 Jahren. Übermorgen werden wir hier im Rabe Info ein Feature spielen über die Geschichte der Hausbesetzungen in Deutschland. Giuseppe Conte soll neuer italienischer Regierungschef werden. Die Vorsitzenden der beiden Koalitionsparteien Cinque Stelle und Lega nominierten den Juraprofessor Conte, welcher über keinerlei politische Erfahrung verfügt. Die Regierungskoalition will massive Steuersenkungen bei gleichzeitigem Ausbau des Sozialstaates umsetzen. Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella muss die Nomination nun noch bestätigen. Nach der Wiederwahl von Staatspräsident Nicolas Maduro haben die USA ihre Sanktionen gegen Venezuela verschärft. 14 weitere Länder ziehen ihre BotschafterInnen aus dem lateinamerikanischen Land ab. Maduro war am Sonntag mit rund 68% der Stimmen im Amt bestätigt worden. Die Opposition wirft ihm jedoch Wahlbetrug vor. Venezuela gilt als ölreichstes Land der Welt. Wegen Devisenmangels und Sanktionen kann es jedoch kaum noch Lebensmittel und Medikamente importieren. Seit Monaten kommt es deswegen immer wieder zu Protesten. Hunderttausende VenezuelerInnen sollen das Land bereits verlassen haben. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch früh Regen möglich. Am Nachmittag bleibt es bewölkt bei knapp 20 Grad. Ab Donnerstag bis hin zum Sonntag meist sonnig und sommerlich warm bei bis zu 26 Grad.
Rabe Info.
Bevor wir einen weiteren Monat Trump Revue passieren lassen, ein Lied zum Einstieg von Jonathan Colton.
People made you the president. You get your power from our consent. It's not just a figure of speech. If you do something you shouldn't do, the Constitution will deal with you. Congress has power to impeach. Republicans, Democrats, in-betweeners. No one likes high crimes and misdemeanors. Your tiny hands will scratch and claw. But nobody's above the law. Andrew J.
Johnson and Clinton too. Congress did what they had to do. Nixon resigned just in time. Obstructing justice and perjury, emoluments, Russian puppetry. Treason is also a crime. Republicans, Democrats, in-betweeners, looking for high crimes and misdemeanors. Maybe this was taking you crawl, but nobody's above the law. They voted on the articles in the House of Representatives. Simple majority says if you're impeached, then there's a trial in the Senate in which they consider the charges and vote to remove you from office. And if they get 2/3, then it's done and you're gone and you'll never hold office again. Maybe that's why you don't do business with foreign spies. You don't keep slush funds, you don't tell lies. History knows what you've done. Republicans, Democrats, in-betweeners, tired of your high crimes and misdemeanors. The founders and the framers foresaw, but nobody's above the law. Nobody's above the law. Even you, nobody's above.
Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump offiziell zum Präsidenten der USA. Seither macht er quasi im Minutentakt Schlagzeilen, sei es wegen eines schnell abgefeuerten Tweets oder seinen grandios inszenierten Beschlüssen. Was passiert eigentlich hinter den Kulissen dieses Trumpschen Theaters? Welche gewichtigen Entscheidungen werden gefällt, die in den Medien nur am Rand Erwähnung finden? Wer erhält die einflussreichsten Jobs in der Trump-Administration? Diese Fragen wollen wir allmonatlich in unserer Rubrik Trump-Watch beantworten. Katrin Hiss hat recherchiert. Trump-Watch, Tag für Tag.
20. April.
Die New York Times berichtet, dass die Grenzpolizei in den vergangenen Monaten über 700 Kinder ihren Eltern weggenommen hat. Eltern, welche illegal die Grenze zur USA übertreten hatten. Das zuständige Ministerium für Innere Sicherheit kommentiert, dass dieser Schritt zum Wohle der Kinder gemacht wurde, zum Beispiel wenn die Elternschaft an der Grenze nicht abschließend geklärt werden konnte. Es gab jedoch immer wieder Stimmen um Donald Trump, welche eine solche Praxis befürworten als Abschreckung gegen MigrantInnen. So sagt der Stabschef des Weißen Hauses, John Kelly, im Gespräch mit einem Journalisten des Radiosenders NPR.
Could be a tough deterrent. A much faster turnaround on asylum seekers.
Even though people say that's cruel and heartless to take a mother away from her children.
Yeah, I think cruel and heartless, I wouldn't put it quite that way. The children will be taken care of.
Yeah.
They'll put into foster care, whatever.
21. April.
Wie die Washington Post aufdeckt, hat sich Trump Anfang 80er Jahre auf die Liste der 400 reichsten US-AmerikanerInnen des Forbes Magazins geschlichen. Damals besaß Trump aber nur rund 5 Millionen Dollar. Um auf die Liste zu kommen, gab er an, er verfüge über 100 Millionen Dollar.
Das Lustige an der Geschichte ist, um auf die Liste zu kommen, rief Trump unter falschem Namen das Magazin an und von diesem Anruf gibt es sogar eine Aufzeichnung.
Most of the assets have been consolidated to Mr. Trump, you know, because you have down Fred Trump, and I'd like to talk to you off the record if I can, just to make your thing easier.
Okay, sure.
Is that all right?
Yeah, that's fine.
All right, but I think you can really use Donald Trump now, and you can just consolidate. I think last year somebody showed me the article, and I think you had 200 and 200, and really it's been pretty well consolidated now for the most part, as I also think somebody had mentioned that you had asked about that, or somebody had, and it's been pretty well consolidated, okay?
Wie Reporter der Washington Post berichten, hat Trump danach seinen Platz auf der Liste der 400 reichsten Menschen benutzt, um bei Banken Kredite in Milliardenhöhe zu erhalten.
24. April.
Der Senat bestätigt, Stuart Kyle Duncan wird Richter am Berufungsgericht des 5. Bezirkes. Dieser umfasst die Bundesstaaten Texas, Louisiana und Mississippi. Duncan ist bekannt für seine Frauen- und LGBT-feindliche Politik. So setzte er sich unter anderem dafür ein, dass Transgender-Personen nicht die Toilette ihrer Wahl benutzen dürfen oder dagegen, dass Verhütungsmittel in Apotheken käuflich sind.
25. April.
Mick Mulvaney, der Vorsitzende der Budgetbehörde, erzählt in einer Rede an einer Bankenkonferenz, dass er in seiner Zeit als US-Parlamentarier nur mit denjenigen LobbyistInnen sprach, welche ihn ordentlich bezahlten. Menschen, welche ihm kein Geld gaben, hätten keine Chancen gehabt, mit ihm zu sprechen.
26. April.
Vor wenigen Wochen hat Präsident Trump seinen Leibarzt Ronnie Jackson nominiert als Vorsitzenden für die Veteranenbehörde. Jackson wird jedoch unter anderem beschuldigt, sehr großzügig umgegangen zu sein mit Rezepten für verschreibungspflichtige Medikamente, wie der demokratische Senator John Tester auf CNN erklärt.
The word is that on overseas trips in particular, Admiral would go down the aisle way of the airplane and say, all right, who wants to go to sleep, and hand out the prescription
drugs like they were candy. Like an Ambien type.
Yeah, that's exactly right. He hands out prescriptions like candy. In fact, in the White House, they call him the candy man.
Auch soll Ronnie Jackson eine Frau an einem öffentlichen Anlass massiv belästigt haben. Nach einem anderen Event habe er betrunken sein Dienstauto zu Schrott gefahren.
Der Leibarzt von Trump hätte Vorsitzender der Veteranenbehörde werden sollen, obwohl er über keine Führungserfahrung verfügt. Dabei ist das Kriegsveteranenministerium das zweitgrößte in den USA mit über 360.000 Angestellten.
Jackson scheint in der Zwischenzeit realisiert zu haben, dass der Job wohl doch nichts für ihn ist. Er tritt von seiner Nominierung zurück.
28. April.
Das Justizministerium aktualisiert seinen internen Leitfaden für StaatsanwältInnen. Dabei streicht es unter anderem ein Passus, welcher besagt, dass die Pressefreiheit ein Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie sei, wie das New York Magazine schreibt.
29. April.
An einer Konferenz der Waffenlobbygruppe NRA tritt Vizepräsident Mike Pence auf. Während der Veranstaltung wird aus Sicherheitsgründen das Tragen von Waffen verboten.
30. April.
Der Bundesstaat Iowa gibt sich ein neues Abtreibungsgesetz. Wie BBC berichtet, ist Abtreibung neu verboten, sobald ein Herzschlag nachweisbar ist. Das entspricht circa der 6. Schwangerschaftswoche. Ein Zeitpunkt, zu welchem viele Frauen ihre Schwangerschaft noch gar nicht bemerkt haben. Ausnahmen gibt es nur, falls die Frau vergewaltigt wurde und dies auch zur Anzeige bringt oder wenn die Schwangerschaft das Leben der Frau gefährdet. Zum Vergleich, in der Schweiz und in vielen EU-Ländern ist eine Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt.
1. Mai.
Der Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, hat dem Weißen Haus 44 Fragen zukommen lassen, welche er gerne dem Präsidenten stellen würde. Jemand aus dem Weißen Haus gab die Fragen an die New York Times weiter.
Mueller möchte unter anderem von Trump wissen, was dieser mit einem bestimmten Tweet genau gemeint hatte oder warum er den ehemaligen FBI-Direktor James Comey entließ.
Da Trump nun die Fragen Muellers an ihn bereits kennt, könnte er sich umfassend vorbereiten. Bis anhin kam es aber noch zu keinem Interview mit dem Sonderermittler. Wenige Tage später lehnt Mueller die Bitte Trumps ab, die Fragen schriftlich beantworten zu dürfen.
2. Mai.
Wie die New York Times berichtet, habe die Ukraine ihre Unterstützung bei der Untersuchung der Russland-Affäre beendet, kurz nachdem die Trump-Regierung einen Waffendeal mit der Ukraine abschloss.
3. Mai.
Donald Trumps ehemaliger Leibarzt Harold Bornstein gibt bekannt, dass der medizinische Bericht zur gesundheitlichen Verfassung des Präsidenten, welcher im Wahlkampf veröffentlicht wurde, nicht etwa von ihm als Arzt stammt, sondern von Trump diktiert wurde.
Eine Tatsache, die man eigentlich hätte ahnen können, stand doch im Bericht, dass Trump der gesündeste Mensch sei, welcher sich je für das Amt des Präsidenten zur Verfügung gestellt hatte.
4. Mai.
Der umstrittene Vorsitzende der Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, habe eine Reiseliste mit Orten zusammengestellt, welche er gerne besuchen würde. Dann beauftragte er sein Team damit, Gründe für Geschäftsreisen zu finden, damit er auf Staatskosten diese Destinationen besuchen kann. Dies bestätigen 4 Departementsmitarbeitende gegenüber der Washington Post.
5. Mai.
Donald Trump will Menschen, welche teilweise schon 20 Jahre legal in den USA leben, ihren Aufenthaltsstatus aberkennen. Betroffen davon wären rund 400.000 Personen. Der sogenannte Temporary Protected Status soll für Menschen aus 6 Ländern abgeschafft werden.
Dieser Aufenthaltsstatus garantierte bis anhin unter bestimmten Umständen Schutz, wenn Betroffene in ihren Heimatländern von humanitären Katastrophen betroffen waren. Möglich also, dass Menschen zum Beispiel aus Honduras, welche seit einem verheerenden Hurricane 1998 in den USA leben, nun abgeschoben werden.
6. Mai.
Die Washington Post recherchiert, dass eine Webseite der Umweltbehörde EPA vor einem Jahr offline ging, mit der Begründung, dass sie abgedatet werden muss, jedoch nie wieder aufgeschaltet wurde. Inhalt der Webseite? Gesammelte Berichte darüber, dass der Klimawandel menschengemacht ist.
7. Mai.
Ein Republikaner bringt ein Gesetz ins Parlament, nach welchem in Zukunft in jeder Poststelle ein Foto von Trump und Vizepräsident Pence hängen soll. Noch würde nicht über das Gesetz abgestimmt.
8. Mai.
Donald Trump steigt aus dem Iran-Deal.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. The United States no longer makes empty threats. When I make promises, I keep them.
Der Vertrag garantierte bis anhin, dass der Iran keine Atomwaffen bauen würde. Im Gegenzug hoben die beteiligten Länder, das sind neben den USA auch Großbritannien, Russland, Frankreich, Deutschland, China und die EU, gewisse Sanktionen gegen den Iran auf.
Kritisiert wird der Ausstieg Trumps nicht nur im Zusammenhang mit dem Iran, auch gegenüber Nordkorea könnte Trumps Schritt schlechte Zeichen senden. Mit dessen Führer Kim Jong-un will Trump sich Mitte Juni in Singapur zu Gesprächen treffen. Trump erweist sich nun aber als unzuverlässigen Verhandlungspartner, welcher bei Unsicherheiten auch einfach mal aus einem über viele Jahre hart verhandelten Vertrag aussteigt.
Sowohl der Iran als auch die anderen beteiligten Staaten haben zugesagt, den Deal vorerst aufrechtzuerhalten.
9. Mai.
Hat Novartis Donald Trump bestochen? $400,000 soll der Schweizer Pharmakonzern Michael Cohen überwiesen haben, dem persönlichen Anwalt von Donald Trump. Der Anwalt, welcher auch dem Pornostar Stormy Daniels ein Schweigegeld gezahlt hatte. Dabei wurde das Geld in Raten überwiesen, welche jeweils nur wenige Dollar unter der Hunderttausender-Grenze lagen, womöglich um Kontrollmechanismen zu umgehen, welche bei einem höheren Betrag anschlagen würden. Dazu MSNBC.
All of the money that we have just been talking about was paid to a bank account that Cohen created in 2016 to pay off Stormy Daniels. Cohen approached a pharmaceutical company called Novartis and landed a one-year deal with them, promising them access to the White House on things related to healthcare policy.
Aufgedeckt hat dieser Skandal der Anwalt von Stormy Daniels, Michael Avenatti. Somit nimmt die Geschichte um die Schweigegeldzahlungen an den Pornostar eine überraschende Wendung. Vorerst war die mutmaßliche Affäre zwischen Trump und Daniels vor allem aus moralischer Sicht verwerflich. Zum Zeitpunkt der Affäre war Trump bereits mit Melania verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn gerade mal 6 Monate alt. Nun scheinen sich jedoch auch die Justizbehörden für die Machenschaften von Trumps Anwalt Michael Cohen und dessen Briefkastenfirma zu interessieren. Eine Briefkastenfirma, welche nicht nur das Schweigegeld gezahlt hat, sondern eben auch Geld von Großkonzernen erhielt. Der Verdacht besteht, dass sich Novartis sowie mehrere andere Firmen über Michael Cohen Zugang zu Trump erkauft haben.
Neben Novartis ist auch der Telekommunikationsanbieter AT&T auf der Liste der Firmen, welche Cohen Geld überwiesen haben. Zur selben Zeit wie dessen Zahlungen lagen Fusionspläne von AT&T mit Time Warner auf dem Tisch, eine Zusammenlegung, welche vorerst vom Justizministerium gestoppt wurde. Ebenso hat ein russischer Oligarch, welcher enge Beziehungen zu Putin pflegt, Geld auf das Konto einbezahlt.
10. Mai.
Timothy Semeraub ist anhin verantwortlicher für die Pläne der USA im Falle einer Pandemie. Wie die Washington Post berichtet, verlässt er wegen Uneinigkeiten das Weiße Haus. Sein Departementschef löst daraufhin gleich das ganze Pandemiegremium auf.
13. Mai.
Die chinesische Regierung investiert $500 Millionen in einen Freizeitpark in Indonesien. Zu der Anlage gehört auch ein Trump Tower, weitere Hotels, Ferienwohnungen und ein Golfplatz, die alle von Donald Trumps Immobilienfirmen verwaltet werden sollen.
18. Mai.
Trump ernennt Mike Stoker zum Vorsitzenden der Umweltbehörde EPA für die Westküstenregion.
Stoker wird unter anderem verantwortlich sein für Geldstrafen gegen Firmen, welche gegen Umweltgesetze verstoßen haben oder für die Sauberkeit des Trinkwassers in Gebieten, in welchem Wasser oft knapp ist.
Mike Stokers ehemaliger Job? Lobbyist für die Ölindustrie.
19. Mai.
Der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Kansas unterschreibt ein Gesetz, nach welchem schwule und lesbische Paare von Kinderadoptionen ausgeschlossen werden können. Begründet wurde es damit, dass Adoptionsagenturen somit in Zukunft ihre religiösen Überzeugungen ausführen dürfen und LGBT-Personen eine Vermittlung verweigern können.
Ein ähnliches Gesetz kam vor 3 Wochen auch beim Parlament des US-Bundesstaates Oklahoma durch. 4 weitere Bundesstaaten verfügen schon seit längerem über ein solches Gesetz.
Letzten Sommer flog ein geheimes Treffen im Trump Tower auf, welches zwischen Trump-Sohn Donald Trump Jr. und russischen Vertretern stattgefunden hatte. In diesem Treffen noch vor den Wahlen versprachen die Russen dem Trump-Team Informationen, welche Hillary Clinton schaden werden. Nun deckt die New York Times ein weiteres solches geheimes Treffen auf. Trump Jr. habe sich während des Wahlkampfes mit einem israelischen Social-Media-Experten getroffen. Dieser offerierte dem Trump-Team ein millionenteures Projekt, welches Social Media zu Trumps Gunsten manipulieren würde. Auch am Tisch war ein Gesandter eines saudischen Prinzen sowie der Gründer und Chef der äußerst umstrittenen Söldnerfirma Blackwater, welche unter anderem im Irakkrieg aktiv war. Sein Name ist Eric Prince, er ist der Bruder von Betsy DeVos, der Vorsitzenden des Bildungsministeriums. Es sei noch nicht abschließend geklärt, ob der Deal zustande kam oder nicht.
Soweit die aktuelle Chronologie von Trump Watch. Gleich diskutieren wir das Thema Tabubruch und der Aufstieg der neuen Rechten. Doch zuerst hören wir den Song «This is America» von Childish Gambino alias Donald Glover. Das im Moment kontrovers diskutierte Video zum Song gibt's zu sehen unter info.rabe.ch.
Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Girl. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm on Giddy. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Ooh, know that.
Yeah,
ooh, get it,
yeah,
ooh,
yeah,
ooh, work it, yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband,
contraband.
I got the plug on a hawker.
Whoa,
they gonna find you like Baka Blah.
Ooh, America, I just checked my following. Listen, you motherfuckers owe me.
Get your money, black man. just a black man in this world. You just a buck hole, ayy. You just a black man in this world. An expensive foreign, ayy. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a backyard. My barbarian life took, dog.
Rabe Info.
Nachdem wir uns einen weiteren Monat des Trump-Theaters hinter den Kulissen angeschaut haben, ist es Zeit, das Polittheater in den USA mit der Selbstinszenierung der neuen Rechten in der ganzen Welt zu vergleichen. Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von Israel und die demonstrative Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem war ein gezielter Tabubruch. Und so ein Tabubruch gehört zum Repertoire der rechtspopulistischen Bewegungen weltweit.
Ja, der Tabubruch gehört wohl zum Repertoire der Politpropaganda generell. Er kann durchaus auch auf der linken Seite passieren. Und ein Tabubruch ist ja nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Wenn das Schweigen zu einem Missstand ein Tabu ist, macht es durchaus Sinn und ist es auch politisch wichtig, dass ein Tabu gebrochen wird. Im Fall des Jerusalem-Israel-Palästina-Hauptstadt-Tabus, da hat Trump ganz klar ein Ziel, nämlich die Befriedigung der Interessen der evangelikalen, fundamentalistischen Christen und Christinnen in den USA. Eine wichtige Wählerschaft für ihn, die er mit seinem in Anführungszeichen unchristlichen Lebensstil immer wieder vor den Kopf stößt. Dort wird schon lange gefordert, dass die heilige Stadt Jerusalem als offizielle Hauptstadt des heiligen Landes Israel anerkannt wird. Mit diesem Tabubruch hat Trump gezeigt, dass es nicht jedes Mal Sinn macht, ja, dass es sogar sehr tödlich sein kann, wenn ein Tabu gebrochen wird. Denn ein Tabu kann durchaus auch eine positive Funktion haben, zum Beispiel eine vielschichtige, diverse Gemeinschaft zusammenhalten. Da sind Tabubrüche von rechtspopulistischen Parteien meist sehr gefährlich.
Du sprichst da die Tabubrüche der letzten 20 Jahre im Bereich Migration an. In vielen europäischen Ländern war Fremdenfeindlichkeit tabu, wenigstens an der Oberfläche. Dank rechtspopulistischen Parteien wurde es plötzlich salonfähig, Migration und das multikulturelle Zusammenleben in Frage zu stellen oder sich sogar äußerst rassistisch zu äußern.
Genau, ein gutes Beispiel dafür ist die Niederlande. Die ehemalige Kolonialmacht galt jahrelang als äußerst tolerant, gerade auch weil ein Teil der Bevölkerung aus ehemaligen Kolonien stammt. In den 90er Jahren geschah dann der Tabubruch. Nicht von Rechtsextremen, die schon immer fremdenfeindlich waren, sondern von der FVD, der Freisinnigen Partei, die meist auch in der Regierung sitzt. Sie begann auf einmal den Multikulturalismus als etwas Negatives zu geißeln und forderte mehr Beschränkungen bei der Einwanderung. Das brachte ihr viele Stimmen ein. Noch rechtere Strömungen nahmen diesen Tabubruch auf und radikalisierten die freisinnigen Forderungen noch, gewürzt mit einer extremen Islamophobie. Interessant ist ja, dass der Chef der rechtspopulistischen Partei Van der Freiheit, Geert Wilders, in den 90er Jahren selber noch Abgeordneter der Freisinnigen, FVD, war.
Ein anderer Tabubruch, der zum Beispiel jetzt gerade bei der AfD in Deutschland zu beobachten ist, ist die Glorifizierung der Vergangenheit. Die faschistische und nationalsozialistische Vergangenheit wird nicht mehr kritisiert, sondern es wird gesagt, das hatte ja auch etwas Gutes.
Interessant ist bei diesem Tabu, dass das in Ländern, die anders als Deutschland kaum Vergangenheitsbewältigung betrieben wurde, schon lange gebrochen wurde von Rechtsaußenparteien. In Frankreich hat Jean-Marie Le Pen vom rechtsextremen Front National schon vor Jahrzehnten offen nazifreundlich politisiert. Oder in Österreich begann die rechte FPÖ unter Jörg Haider bereits in den 90er Jahren gewisse Elemente der Nazizeit zu beschönigen. Dieser Tabubruch brachte diesen Parteien eine riesige Aufmerksamkeit in den Medien und half mit, deren Aufstieg zu mächtigen Parteien zu fördern. Die FPÖ sitzt jetzt sogar mit einigen Nazi-Sympathisanten und Sympathisantinnen in der aktuellen österreichischen Regierung.
Der Tabubruch, also etwas, über das die Politik in der Öffentlichkeit schweigt, plötzlich anzusprechen, ist also vor allem ein Wahlvehikel?
Ich glaube schon. Ich würde sagen, das ist in der Politik fast immer so. Es geht selten darum, damit die Gesellschaft zu verbessern, sondern es geht meist darum, die Gesellschaft zu spalten. Das funktioniert jedoch meist nur, wenn die Mehrheit nicht von einem Tabubruch betroffen ist. Eine Ausnahme war in den 80er Jahren in der Schweiz die Initiative für die Abschaffung der Armee. Das war ein Tabubruch, denn die Armee der Schweiz war jahrzehntelang unantastbar. Dass ein Drittel der Bevölkerung Ja zur Abschaffung stimmte, war eine Sensation. Erwartet wurden nämlich höchstens 20% Ja-Stimmen. Das führte dazu, dass die Armee dringende Reformen unternahm und sie ihre Unantastbarkeit verlor. Tabus zu brechen muss also nicht immer tödlich enden.
Keine Angst, Tabus zu brechen hat unser Trump-Versteher.
Ich finde es gut, dass der Trump auch mal etwas macht, das Gegenstrich ist von denen, die das Gefühl haben, sie seien die Meinungsmacher. Ich finde es gut, dass der Trump auch mal so ein Tabu bricht. Zum Beispiel, dass er endlich etwas macht gegen den ganzen transgender-lesbischen Wahnsinn oder wie das auch heisst. Man weiss ja heute fast nicht mehr, ob man jetzt einen Mann oder eine Frau vor sich hat. Es wird alles gleichgeschaltet. Und da finde ich es gut, dass der Trump wieder sagt, was ein Mann und eine Frau ist. Und ich selber auch langsam wieder weiss, ob ich ein Mann oder eine Frau bin.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, dem 22. Mai. Alle bisherigen Trump Watch Sendungen gibt es online unter www.trumpwatch mit einem Punkt zwischen T und CH. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Habt eine gute Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.